Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit nach Guiyang. Wir sprechen über Miau-Minderheiten, den Wasserfall vom Affenkönig, viel Naturlandschaft und unsere Reise in einem Nachtzug. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst.
Gubatsuba, 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 gubatsuba.
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Ich erinnere mich sehr gut an dieses Geräusch, was du gerade gemacht hast. Denn wir sind zurück aus China. Wir waren 3 Wochen unterwegs, quer durchs Land. Fast 3000 Kilometer haben wir hinter uns gelegt, von Norden bis in den Süden. Und in den nächsten Folgen sprechen wir darüber. Wir nehmen euch mit nach China, unser Reisebericht, diesmal über Guiyang. Und erklär doch mal kurz, was haben wir denn da gerade von dir gehört?
Das war so eine Durchsage, die unser Aufenthalt in Guiyang so geprägt hat. Wir haben in einem Hotel übernachtet, das direkt im Stadtzentrum liegt. Und jedes Mal, als wir von U-Bahn-Station bis zum Hotel gegangen sind, sind wir so durch unterschiedliche Streetfood-Stände gegangen. Das war so eine Durchsage von einem Reiskuchen-Reischip-Stand.
Über einen Lautsprecher kam eigentlich... permanent fortwährend, egal wann du da gestanden hast, diese Durchsage. Und ich würde als Verkäufer oder Verkäuferin durchdrehen, wenn ich den ganzen Tag nur dieses Gobatsuba, Gobatsuba höre und auch daneben standen ja andere Streetfood-Leute, da hätte ich gesagt, bitte schieb deinen Laden weiter, ich kann es nicht mehr hören. Aber es war wirklich Gobatsuba, Gobatsuba, Gobatsuba.
Ich habe wirklich 3 Tage gebraucht, um zu verstehen, was da gesagt wurde. Weil am Anfang habe ich immer so verstanden, Fubashiba, Fubashiba, also minus 88. Und dann dachte ich, was ist das? Ist das ein Preis oder was? Und dann irgendwann, als wir ein bisschen länger dort gestanden haben, als ich auf mein Essen gewartet habe, dann habe ich verstanden, ach, das war so eine Streetfood.
Guiyang, genau. In dieser Folge geht es um diese wundervolle Stadt. Rund 6 Millionen Menschen leben da, liegt in der Provinz Guizhou, ich würde so sagen in der Mitte von China und ist 2360 Kilometer von Beijing entfernt. Zum Vergleich, die Entfernung Flensburg-München, also nördlichster und südlichster Punkt in Deutschland, sind ungefähr 930 Kilometer. Und wie sind wir nach Guiyang gekommen? Wir sind ja in Beijing gestartet und haben dann Nachtzug genommen. Mein erster Nachtzug. Du hast ja schon ein bisschen mehr Erfahrung darin gehabt, weil du als Student Nachtzug gefahren bist.
Damals, als ich studiert habe, bin ich sogar mit Nachtzug gefahren ohne Liegeplatz. Also ich habe einfach durch die Nacht gesessen. 14 Stunden, damals von Xi'an bis zu Shijiazhuang, meine Heimat. Deswegen, als wir von Shijiazhuang nach Guiyang gefahren sind, da war für mich schon ein bisschen die Reise upgraded. Du hast das zwar anders gesehen, du warst eher skeptisch. Ich habe ein paar Stündchen bei dir diese Unruhe gemerkt.
Ich bin Deutsch, das muss ich sagen, durch und durch. Und wir waren an diesem großen Bahnhof und dann ging es darum, wir hatten ja eine Viererkabine. Es gab keine Zweierkabinen, es gab Viererkabinen. Also Doppelstockbett, wenn du reinkommst, links und rechts. Was schon mal positiv war, weil ich saß schon mal tagsüber in einem Nachtzug, wo der ganze Waggon, 3 Betten übereinander und der ganze Waggon war offen. Es gab also keine Tür, die du für deinen Abteil schließen konntest. Das war hier nicht so. Wir hatten einen Abteil für uns, 4 Betten. Und ich habe dann schon die ganze Zeit, und ich muss sagen, da bin ich sehr schlimm, am Bahnhof geguckt, wer steigt denn jetzt gleich alles ein? Und ich wollte halt eine ruhige Nacht haben und habe gehofft, dass irgendwie ruhige Menschen mit im Abteil sind. Und wir hatten dann Glück, es waren 2 Frauen mit im Abteil und auch ein ungefähr dreijähriges Mädchen, die später eingestiegen sind, ich glaube gegen Mitternacht. Und das Süße war, dieses Mädchen hat die ganze Zeit mit ihrer so sanften Stimme geredet und ich war immer so in einem Dämmerschlaf und dann habe ich immer wieder gehört, wie sie was gesagt hat. Als sie eingestiegen sind, war ich kurz wach und habe meine Schlafmaske abgenommen und dann hat sie mich gesehen und gesagt, Ni hao. Das war ganz süß und ich habe dann auch Ni hao gesagt und habe gesagt, Wan an, also gute Nacht, weil wir wollten ja weiter schlafen. Dann hat sie immer mit ihrer Mutter geredet, das war auch ganz süß. Und die andere Frau, die bei uns im Abteil war, die hatte eine riesige Ladung KFC Fast Food mit dabei und so Früchte noch. Und das hat irgendwann nachts geraschelt, als ich geschlafen habe, da hat sie sich wohl Essen genommen. Wir beide lagen unten, das war strategisch, fand ich ganz gut, weil dann konnte man, wenn man aufs Klo musste, rausgehen. Und ansonsten war das eine sehr, sehr bequeme bequeme Fahrt, hatte jetzt nicht so was Romantisches, was man von der Bahnfahrt vielleicht hat, damit man, wenn man denkt, okay, man hört so dieses sanfte Maschinengeräusch von der Lok und so. Aber es war sehr bequem und ich war überrascht, dass, ich bin ja 1,93 groß, die Betten waren 2 Meter lang. Also ich habe sehr bequem dort liegen können, die Bettwäsche war neu, wir haben ein kleines Geschenk mit Snacks und Zahnbürste gekriegt. Es war eine sehr angenehme Fahrt.
Ja, also am Anfang warst du schon sehr enttäuscht, als ich dir gesagt habe, dass unsere Kabine auch voll gebucht wurde.
Ja, ich hätte gern was Exklusives gehabt, aber alles gut.
Wir konnten nicht allein sein, aber dann habe ich sofort gemerkt, als du gesehen hast, okay, die 2 anderen waren Frauen, dann warst du sofort ruhig. Du dachtest, die sind wahrscheinlich nicht laut, die stinken wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite, ich denke schon, dass die 2 eher ein bisschen, was ist hier los? 2 Männer und eine super große Ausländer.
Ja, genau. Also waren wahrscheinlich eingeschüchtert. Ich habe mir dann noch Gedanken gemacht, was ziehe ich denn an, wenn ich schlafe? Ich kann ja nicht mit meiner Jeans und einem Pullover mich da hinlegen, das ist ja auch unbequem. Aber es waren einfach sehr viele Gedanken, die ich hatte, weil ich ein bisschen spleenig bin. Die Fahrt verlief gut, ich habe auch gut geschlafen. Und dann wurde ich ja geweckt, halbe Stunde bevor wir an unserem Ziel Goyang waren, kam der Schaffner, riss die Tür auf, rief irgendwas rein und schlug mir so auf den Fuß, damit ich jetzt endlich aufstehe. Dann habe ich mich natürlich ins Bett gesetzt und meine Maske abgenommen, meine Schlafmaske. Und ich glaube, da war er auch ein bisschen eingeschüchtert, weil er gesehen hat, dass ich ein Ausländer bin. Vielleicht hätte er mich anders behandelt, hätte er das vorher gesehen. Dann haben wir uns kurz angeguckt, er ist dann weggegangen und ich bin dann aufgestanden. Musste aber, wie alle anderen in diesem Zug auch, erstmal wach werden irgendwie.
Du bist ein bisschen eingeschüchtert worden, weil du wahrscheinlich sehr böse geguckt hast, weil du plötzlich geweckt wurdest. Man merkt auch sofort, was für Druck du bei den Menschen machen kannst. Zum Beispiel die erste Frau in unserer Kabine, die hat wirklich sehr lange draußen gesessen. Die ist irgendwann reingeschlichen, als wir beide geschlafen haben und das Licht ausgemacht haben.
Damit man besser versteht, wie man sich in China auch verhält, weil es gibt ja andere Arten des Verhaltens und andere Dinge, die einfach anders sind als in Deutschland. Ich habe dich ja vorher gefragt, wie ist das denn in so einem Abteil? Sage ich Hallo, da hast du gesagt Nein. Redet man miteinander, weil das ist ja eine sehr intime Situation, wenn man mit fremden Leuten in einem Raum schläft. Da hast du auch Nein gesagt. Also ich habe mich ja so verhalten, wie du gesagt hast. Und war trotzdem nicht richtig. Aber wir haben ja noch ein paar Anekdoten, auch in den nächsten Folgen, wie ich als Ausländer auf Menschen dort wirke und welche Reaktionen man da so auslöst. Deswegen, das war jetzt so die erste Beobachtung. Aber insgesamt, Bahnfahren in China macht super viel Spaß, finde ich, sehr bequem, immer pünktlich, alle sehr zuvorkommend. Ja, und dann waren wir ja nach 10-11 Stunden Fahrt, sind wir morgens in Goyang angekommen, der Waldstadt. Das ist ja der Spitzname von Goyang.
Richtig, Lincheng Goyang.
Das war sehr schön, das merkt man noch nicht so sehr, wenn man am Bahnhof ist. Da sieht man schon so Berge am Horizont, das war sehr schön. Aber wir sind dann ja zum Hotel gefahren und ich fand schon, dass es sehr grün war. Es waren wirklich überall Bäume.
Also erstmal was anderes, mir ist eingefallen. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Erstmal Goyang. Ich habe vorgeschlagen, ich möchte gerne nach Goyang. Kannst du was damit anfangen? Und du hast gesagt, du hast nie von der Stadt gehört. Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich ist es nicht so bekannt. Aber als wir dort waren, war ich wirklich überrascht, weil dort gibt's eigentlich ein paar sehr große, berühmte Sehenswürdigkeiten. Aber in Goyang haben wir, glaube ich, fast nie einen Ausländer gesehen?
Ja, das war wirklich krass.
Ja, und zweitens, was ich eben sagen wollte, ich bin gerade ein bisschen traurig oder enttäuscht. Ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil vor unserer Reise haben wir gesprochen. Du hast mich gefragt, was möchtest du dort machen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte Niobie essen. Ich möchte Mageninnerei von Kuh essen.
Stimmt.
Das ist ja so diese noch nicht so halbfeste Dinge, was Kuh im Magen hat, aber noch nicht komplett verarbeitet wurde. So eine grüne Süppchen ist lokale Spezialität. Ich finde, das klingt nicht lecker, aber so bin ich, wenn ich was höre, was ich nie gesehen habe, dann habe ich Lust, das mal zu probieren. Selbst wenn ich vielleicht würgen werde, aber habe ich gesagt, ich möchte Mageninnerei von Kuh essen. Das habe ich komplett vergessen.
Es tut mir jetzt leid irgendwie, dass du das hier erst realisierst. Aber wir haben ja viele andere Dinge gegessen, über die wir noch reden werden, wo vielleicht auch der eine Zuhörer oder die andere Zuhörerin sagt, okay, da hätte ich auch gewürgt. Okay, wir sind in Guiyang und in Guiyang waren wir ungefähr eine Woche. Wirklich sehr grüne Stadt. Es war, weiß ich nicht, Regenzeit. Es war sehr feucht auch, hat viel geregnet. Aber ich finde, das passte so zu der Stadt. Das hat irgendwie dem Flair was ausgemacht. Wir sprechen jetzt mal, welche Sehenswürdigkeiten wir uns angeguckt haben. Xiao Qigong war eigentlich mit das Schönste, was wir uns angeguckt haben. Ein mehrere Kilometer langer Naturpark. Und ich fand da vor allen Dingen die Berge so schön. Und die Berge waren jetzt nicht wie in den Alpen, sondern das waren mehr, ich würde das mal beschreiben, wie freiliegende Zahnhälse. Also das waren so einzelne Berge, nicht wie eine Pyramide, aber so oben war es abgerundet. Und sie waren immer voll bewachsen, also bis oben hin, 200 Meter hoch, 300 Meter hoch. Die waren aber voll bewachsen mit Bäumen oder Palmen zum Teil. Also grüne Berge, die so wie einzelne Zähne, so beschreibe ich es mal, in der Landschaft stehen. Und das fand ich total beeindruckend, das so zu sehen. Das ist dann in Guilin, wo wir die nächste Folge drüber machen, noch krasser gewesen. Aber diese Berglandschaft war schon sehr beeindruckend.
Ich fand das schön, weil das so den ganzen Tag geregnet hat und ich bin irgendwann wirklich so nass geworden, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt eine Pause machen und dann bin ich noch aufs Klo gegangen, war komplett leer und dann habe ich mich nackt ausgezogen, also oben, und dann mit dieser Handtrockner 10 Minuten lang mein Shirt geföhnt.
Genau, also wir waren schlecht vorbereitet, muss man sagen, aber wir haben dann Regenponchos gekauft, die exzellent waren, die uns später auch noch bei einer anderen Sehenswürdigkeit sehr geholfen haben und die haben wirklich tippitoppi trocken gehalten und dann haben wir uns auch weiter durchgekämpft in den schönen Trendfarben Lila und Pink. Also man hat uns dann auch direkt gesehen und das war richtig gut und dann waren wir ja vorbereitet und konnten den Rest des Parks sehr gut bewältigen und uns alles angucken. Da gibt es eine Sehenswürdigkeit, die glaube ich auch ziemlich bekannt ist in China und zwar diese 7-Bögen-Brücke. Das ist so eine Brücke, die aus 7 oder 9 Bögen besteht. Hilf mir mal.
Ja, 7. Also 7. Ich denke, deswegen heißt dieser Ort Xiao Qigong, also 7 kleine Löcher. Ich gehe davon aus, deswegen. Ich habe nicht recherchiert, aber meine Vermutung. Ne?
Genau. Habe ich auch von anderen Chinesen gehört, dass sie das sofort kannten. Und das ist wirklich eine unfassbar tolle Landschaft, toller Naturpark, sehr gut erschlossen mit Wanderwegen, mit Busschatteln, wo man von Station zu Station fahren kann, weil es doch sehr, sehr lang ist. Man kann da wirklich einen ganzen Tag verbringen. Und diese Brücke, man muss sich vorstellen, da fließt halt so ein Fluss durch diese ganze Landschaft durch und dann hast du immer wieder so Elemente, wo man natürlich Fotos machen kann. Die posten wir auch alle bei Instagram auf unserem Kanal China-Podcast. Und das war schön, weil diese Brücke war, ich fühlte mich wie in so einem chinesischen Historienfilm.
Das hat mich tatsächlich ein bisschen so an zum Beispiel Bai Shezhuan, so die weiße Schlangefrau, erinnert. Weil so eine Brücke, ich finde das generell relativ romantisch. Das ist umso romantischer, wenn es noch regnet. Und das haben wir sozusagen ein bisschen Glück gehabt. Und so eine Brücke und seitlich auch bewachsen, also und sieht ein bisschen alt aus. Ich glaube, so alt ist das nicht, eher so 200 Jahre alt. Und die Leute gehen drauf, dann dachte ich mir, oh, jetzt gerade wäre es sehr schön, wenn man zum Beispiel darauf geht und einen Regenschirm aus Pappe hat.
Stimmt.
Das wäre total so chinesisch romantisch. Und ich finde, das ist auch so, du hast gesagt, man fährt mit Bus und ich finde, das ist ein bisschen so typisch Guizhou-Sehenswürdigkeiten, weil die haben mehrere Sehenswürdigkeiten verbunden und sozusagen umgezäunt und du hast dann eine super große Fläche, wo du mit Busse fahren musst und du kommst da rein, kaufst ein Ticket für Eingang und dann kaufst du noch ein Ticket für Busse. Weil für uns, das war immer so, du weißt, ich bin ziemlich sparsam, ich sage, nee, also Busse, nee, wir gehen. Und dann irgendwann merkst du, wie groß das ist und dann musst du dann noch diese Busticket kaufen.
Also da sollte man wirklich nicht dran sparen und das kostet ein paar Euro. Also das ist wirklich für Europäer sehr, sehr günstig. Und genau, wo du so sagst, dieses Wildromantische, also das war wirklich wie bewachsen wie im Dschungel, so würde ich das beschreiben, total saftiges Grün, es hat so leicht geregnet, mal stärker, mal leichter und dann diese Brücke zu sehen, der Fluss, der so fließt, das Wasser rauschen, das war wirklich wie in so einer, wie so einer chinesischen Legende, da dachtest gleich wirklich die weiße Schlangenfrau, die ja in Hangzhou ist, wer schon mal am Xihu war, am West Lake, der weiß auch, wie, was wir so meinen. Also das war, du dachtest da wirklich, da kommt gleich eine Königin oder ein Kaiser um die Ecke oder irgendeine Gottheit oder so. Also es war, ist wirklich total toll gewesen und dieser Regen hat wirklich viel ausgemacht. Wir waren ja im Oktober da, das heißt, es war noch recht warm, hat geregnet und dann sind wir ja immer diesen Weg lang gegangen am Fluss. Dann kam noch ein Wasserfall, mal kleiner, mal grüner, größer. Also wirklich total tollen Tag konnte man da verbringen.
Die kleinen Wasserfälle haben mich wirklich sehr gut gefallen, weil wir waren dann später noch bei einem anderen großen Wasserfall. Das ist schon sehr anders gewesen, aber diese kleinen Wasserfälle, die sind einfach so, das macht alles so idyllisch, so ruhig. Das war auch so gut gemacht. Man hat schon gemerkt, manche ist ja Natur, manche ist ja menschlich gemacht, so wie das war so ein kleiner Fluss und da war keine Brücke drüber, sondern die haben so ein paar flache Steine darauf gelegt, wo man durchgehen konnte. Und wir haben dort auch Fotos gemacht, so ein bisschen Kung-Fu-mäßig, habe ich vorgeschlagen, weil das mir wirklich so eine Crouching Tiger, Hidden Dragon Vibe gegeben hat.
Genau, genau. Und das, da muss man wirklich sagen, das sind so, so ein Park habe ich in Deutschland und Europa noch nicht gesehen. Einfach weil einerseits der sehr gut erschlossen ist, überall Toiletten, überall Snacks konnte man kaufen. Und auf der anderen Seite war das wirklich sehr Natur, aber man weiß, so ein bisschen angelegt ist das auch. Und nicht jedes historische Gebäude ist historisch. Das war wirklich toll. Und da muss ich sagen, auf der gesamten Reise später auch Guilin, Guangzhou, Shenzhen. In China kann man wirklich Tourismus. Das ist wirklich sehr bequem. Man ist viel in der Natur, man kann viel gehen, aber das ist wirklich sehr bequem gemacht und wirklich sehr durchdacht, wenn man von A nach B gehen will dort und wie man da auch hinkommt. Da ist man in Deutschland oft ein bisschen alleine gelassen und lost. Ja.
Deswegen, ich verstehe auch, also ich habe eigentlich ein bisschen gemeckert, als wir in China waren, weil die Eintritte sind wirklich teuer.
Aber so 20 Euro redest du jetzt, ne?
Richtig.
Pro Person, also human aus europäischer Sicht, ja.
Du findest das okay, aber man muss auch sagen, in Europa die meisten Sehenswürdigkeiten sind kostenlos. Und wenn du extra noch 20 Euro dafür zahlen musst, ist schon teuer, teilweise sogar 30 Euro, finde ich wirklich teuer, aber du siehst auch sofort, wie viel das kostet, um so diese große Sehenswürdigkeit sauber zu gestalten. Da war alle vielleicht 20 Meter ein Reinigungskraft oder alle 30 Meter jemand, der oder die dasteht, um zu organisieren.
Genau, genau. Also das ist wirklich top. Und in dem Xiaoqigong Park waren wir ja noch, da kann man ja noch Dinge machen. Wir waren ja noch paddeln. In einem, ich habe noch nie in so einem Paddelboot gesessen, das war durchsichtig, das war so aus Plexiglas. Das heißt, du konntest sozusagen in den See reingucken, während du da drauf gepaddelt bist.
Und ich habe noch nie gepaddelt, das war das erste Mal und ich habe gefragt, hey, können wir paddeln? Und das war schon fast 17 Uhr, sie hat gesagt, ja, aber nicht so lange, vielleicht 30 Minuten. Und dann dachte ich, 30 Minuten, reicht das?
Ja, das reicht.
Genau, und das war schon teilweise anstrengend und ich habe auch gefragt, gibt's vorher so eine Unterweisung? Sie meinte, nö. Also du kriegst schnell hin.
Ja.
Und dann war ich am Ende wirklich, weil ich nie gepaddelt habe. Aber das war doch nicht so schwierig. Und muss man sagen, wir haben total zusammen gut gepasst.
Wir hatten einen guten Rhythmus, ja.
Ja.
Kein Zickzackkurs. Ich bin schon mehrfach gepaddelt und es war immer Zickzack. Und nach 5 Minuten habe ich gesagt, lass abbrechen. Ja.
Dann, das hat mich auch ein bisschen beruhigt, weil am Anfang dachte ich, wurden wir gestalkt, weil das war so noch jemand auf einem elektrischen Boot, der nur uns gefolgt hat, weil wir waren die Einzigen, die noch gepaddelt haben, weil das war ein bisschen später und hat geregnet. Vielleicht die meisten Leute haben keinen Bock zu paddeln, aber der hat sozusagen auf uns aufgepasst, bis er irgendwann zu tief in sein Handyspiel gesunken ist.
Wir haben ihn dann abgehängt, genau. Aber das ist auch sowas. Wir hatten ja Rettungswesten an, Schwimmwesten. Er ist uns gefolgt. Also das sind so Sicherheitsmaßnahmen, die hatte ich vorher auch noch nicht gesehen und fand ich ganz gut. Und wir haben dann ja noch eine schöne, so eine kleine Entenfamilie, die ja uns begleitet hat, beziehungsweise wir haben sie verfolgt auf dem Paddelboot. Ich möchte es mal so ausdrücken. Da waren noch so kleine für sechs Enten oder so.
Aber sehr diverse Familie, weil die sahen irgendwie nicht gleich aus, aber gehören irgendwie zusammen.
Ich würde sagen Patchwork. Also die sahen nicht so sehr verwandt aus, aber die haben zusammengehalten auf jeden Fall. Und es waren zwei große dabei und vier kleine.
Ja, und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich die Enten sind nicht intelligent. Der Vater oder die Mutter denkt nicht, irgendwie meine Kinder sehen total anders aus. Sind die überhaupt meine? Aber scheinbar haben die sich diese Frage nicht gestellt.
Kuckuckskinder, sagt man dann ja.
Das war auch auf jeden Fall sehr schön, weil du hast schon die Frage gestellt, warum sehen wir so wenige Vögel?
Ja, das ist mir aufgefallen auf der gesamten Reise. Ich habe wenig Vögel in den Städten gesehen, wo wir waren. Also keine Tauben quasi, nur in Hongkong auf der letzten Station. Und auch, wir waren ja ein paar Mal unterwegs, erzählen wir ja auch in Parks, kein Vogelgezwitscher. Und das hat mich total verwundert, weil wir waren sehr weit draußen.
Und das war eigentlich ein Naturritual?
Ja. Und das hat mich gewundert. Ich habe bis heute keine Lösung. Vielleicht wisst ihr das, schreibt uns mal. Aber wirklich wenig Tiergeräusche und wenig Tiere gesehen, einfach auch in den Naturparks.
Das einzige Geräusch, ich glaube, war Zikaden haben wir.
Zikaden, unfassbar viele Zikaden, genau.
Ja, weil das war noch irgendwie ein bisschen Sommer.
Wir hatten ja 25 Grad. Ich habe ja auch noch Sonnenbrand gekriegt auf einer Bootstour später. Also das war im Oktober, ist wirklich eine gute Reisezeit für China. Eine letzte Sache, die wir ja noch gemacht haben in Shaoqikung, war, wir waren in der Höhle. Genau, es gibt eine Höhle dort, die die größte Sehenswürdigkeit irgendwie auch mit im Park ist. Da war natürlich schon zu, weil es war 17:30 oder 18 Uhr. Wir sind weitergegangen und dann gab es noch eine zweite Tropfsteinhöhle.
Genau, das war nicht mehr in Shaoqikung, das war so bei dem Wasserfall, als wir dort waren.
Ach, die nächste Station.
Richtig.
Ach, sorry. Okay, dann habe ich jetzt vorgegriffen auf später. Aber wir waren in einer Tropfsteinhöhle. Dann lass uns direkt rüberspringen von Shaoqikung nach Anshun. Da sind wir auch hingefahren. Und es gibt ja die Reise nach Westen. Das ist ja so der bekannteste Roman in China. Ist ein bisschen wie in Deutschland, ich vergleiche das immer mit dem Nibelungenlied, also auch ein, ich glaube, mit die älteste Legende, die wir in Deutschland haben, die so ein bisschen definiert, wer wir sind, was uns ausmacht, die hoffentlich auch viele noch kennen, das Nibelungenlied. Und Reise nach Westen, dort gibt es ja, das geht ja eigentlich um einen Priester, der nach Indien geht, um den buddhistische Rollen zu holen, aber die Hauptfigur ist Sun Wukong, der Affenkönig. Das ist eigentlich so die prägende Figur. Habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Gibt's Filme drüber? Gibt's Trickfilmserien drüber? Und es gibt ja eine ganz bekannte Serie aus den 80er Jahren.
Was wir in China auch glücksweise gesehen haben.
Genau, in einem Streaming-Anbieter gab's das. Und dann habe ich es gesehen. Ich habe mich sofort in diese Serie verliebt, weil das so schön gemacht war. Ohne irgendwelche Computereffekte. Das war wirklich richtig toll. Und dann sind wir nach Anshun gefahren, auch mit Bahn, mit Bus weiter, lief alles tipptopp. Und dann waren wir an diesem Wasserfall.
Genau, das sollte der größte Wasserfall Asiens sein, wenn man irgendwie mit einem besonderen Blickwinkel darauf guckt, weil das ist immer kleiner als ein anderer Wasserfall, aber ist doch der größte Wasserfall. Ich weiß nicht, wie man das betrachtet.
Vielleicht in Liter, die pro Stunde runterlaufen, ich weiß nicht.
Vielleicht, also deswegen, das war schon sehr groß. Das war mein Hauptziel in Guiyang, außer Mageninnerei von Kuressen. Das haben wir geschafft, zu diesem Wasserfall zu kommen. Und da war für mich auch so eine Aha-Moment gewesen, weil ich kenne diesen Namen seit der Kindheit, Huangguoshu-Pobo, gelbe Fruchtbaumwasserfall. Ich habe nie mir Gedanken gemacht, was das bedeutet. Und bis wir zu diesem Wasserfall gekommen sind, wir waren vor dem Eingang und du hast gesagt, hey, da ist Pflanze. Und ich meine, ja, das ist ja Orange. Und dann habe ich irgendwann erfahren, das ist nicht Orange, das ist gelbe Frucht, Huangguo. Deswegen heißt dieser Wasserfall gelbe Fruchtbaumwasserfall, weil scheinbar nur in der Region gibt's diese gelbe Früchte.
Ja, hat sich die Reise doch schon gelohnt. Eine Erkenntnis mehr.
Richtig.
Genau, und auch da, das ist so ein bisschen der Eingang gestaltet wie ein Freizeitpark und dann da sind wir wirklich viele Kilometer zurückgelegt per Fuß, weil das wirklich ein weitläufiges Gebiet ist, aber es lohnt sich, die Anreise über 1-2 Stunden lohnt sich, diese Parks sind wirklich beeindruckend.
Und man muss sagen, Verkehr ist nicht anstrengend, du musst einfach Zug buchen und solange du am Bahnhof bist und da vor Bahnhof gibt es super viele Leute, die fragen, hey, wollt ihr zu diesen Sehenswürdigkeiten? Weil dann gibt es immer Busse oder Taxi. Ja. Natürlich kann man auch von Guiyang aus Bus buchen, von Guiyang direkt zu dieser Sehenswürdigkeit oder mit Taxi, beides geht ja. Ne? Aber ich bin der Sparfuchs, ich möchte immer ein bisschen weniger zahlen, deswegen haben wir die billigste Möglichkeit genommen. War aber auch ganz entspannt.
Total. Also das ist wirklich extrem gut organisiert und da sind auch mehrere Busse, die, weiß nicht, im Halbstundentakt fahren. Also das ist, da muss man nicht rennen, um dann noch was zu kriegen. Genau, anschauen. Wir sind da reingegangen und dann gab es schon so ein paar Elemente. Der Affenkönig als Figur, dann gab es mal das Schwein, das ist ja ein Begleiter vom Affenkönig. Den Priester haben wir gesehen und dann gehst du so lang, dann sind hier mal Figuren. Dann sind wir auf diesen Wasserfall zugegangen. Und das ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Also das ist schon Naturgewalt. Und wenn du dann diese Legende im Hintergrund hast, alles wieder saftig grün drumherum. Und dann wollten wir ja auch, du kannst ja, es gibt ja verschiedene Routen. Du kannst ja vorne gucken. Man kann auch hinter den Wasserfall gehen. Leider gab es keine Tickets an dem Tag mehr für hinter den Wasserfall. Aber
in China alle Sehenswürdigkeiten muss man reservieren und dann dachte ich, okay, wir sind Mitte Oktober, Golden Week ist gerade vorbei, ist bestimmt schon außer Saison, deswegen habe ich nirgendwo vorreserviert, immer an demselben Tag gebucht, aber bei dieser hinter dem Wasserfall, da gibt's wohl pro Tag nur 15.000 Besucher eingeschränkt und deswegen gab es kein Ticket mehr, aber
wir, oh Gott, ich hoffe, wir können jemals wieder nach China einreisen, wenn wir das jetzt sagen. Waren einfach ein bisschen dreist, ist wirklich gar nicht meine Natur, aber wir sind dann einfach zu dem Typen hingegangen, der dieses Drehkreuz, vor diesem Drehkreuz stand, für den Pfad, um hinter den Wasserfall zu kommen. Da waren zwei vor uns, zwei Chinesen, mit denen hat er schon diskutiert.
Die er nicht reinlassen wollte.
Genau, und dann bin ich vorgegangen als Europäer und er hat mich sofort durchgewunken und ich habe gesagt, der gehört zu mir, also du. Dann konnten wir da einfach durchgehen.
Du wolltest ein bisschen so doof tun, als ob du nicht wusstest, dass man dafür ein Ticket braucht. Aber der hat sofort verstanden, was dein Ziel war und hat mich einfach gefragt, wie viel seid ihr denn? Ich meine, wir sind zu zweit. Dann hat er gesagt, komm, geh mal durch.
Genau. Also war richtig cool. Ich hätte dann immer gesagt, boah, Ting Budong, ich verstehe nicht. Und hätte das so lange gesagt, bis er genervt ist und uns durchlässt. Das ging aber sehr gut. Hat sich auch sehr gelohnt. Also wir konnten dann ja hinter den Wasserfall, vorher gab es noch tolle Fotospots, die auch mit so einer Terrasse gemacht wurden. Dann waren wir ja clever. Du bist ein Sparfuchs. Wir hatten ja noch die Regenponchos von Xiao Qigong, die haben uns übergeworfen. Alle anderen haben Einwegponchos dort gekauft und die haben uns tippitoppi trocken gehalten, weil das war wirklich eine Menge Wasser. Und dann geht man dann so einen schmalen Pfad hinter den Wasserfall lang, das ist wirklich sehr schmal, da passt nur eine Person durch. Und ich meine, in Deutschland wäre das alles nicht genehmigungsfähig, muss ich sagen, weil keine Fluchtwege und so. Aber das war wirklich, also für mich beeindruckend, ich stand noch nie hinter einem Wasserfall. Und dann verbunden mit der Legende, hier wurde Sun Wukong, der Affenkönig, aus einem Felsen geboren. Das war für mich wirklich beeindruckend, einfach so viel Legende verbunden zu haben mit einem Ort. Und das hat man ja an vielen Sehenswürdigkeiten. Das hatten wir ja auch schon mal erzählt, als wir in Xi'an waren und da auf dem Huashan. Da gibt's ja einen gespaltenen Bär, also so einen riesigen Felsen, der irgendwie 10 Meter im Durchmesser ist, der in der Mitte gespalten ist, wirklich sehr akkurat gespalten. Und da gibt's ja auch die Legende, irgendein Gott hat mit seinem Schwert den getrennt oder was, auch der Affenkönig sogar?
Nee, das war so eine Kind, um seine Mutter zu retten, der hat diese Felsen gespaltet.
Ja. Also wirklich total toll und dann, genau, gehst du immer weiter, war auch alles ruhig, hat jetzt auch niemand gedrängelt. Ich muss aber sagen, und das ist mir da vor allen Dingen aufgefallen, Chinesinnen haben ein sehr ausgeprägtes Talent für richtig gute Fotos. Die wissen, wie man sich hinstellt. Die können auch ihre Ehemänner oder Partner sehr gut instruieren, genau exakte Fotos zu machen, die sehr gut aussehen aus dem perfekten Winkel.
Erstmal, die wissen, wie man posieren soll. Irgendwie ne, haben die super gutes Gefühl dafür. Zweitens, die geben klare Anweisungen. Ja. Ich habe einmal gehört, weil das war ein bisschen eng und eine Frau hat ihr Handy ihrem Mann gegeben und sagte, mach ein gutes Foto, mach extra Mühe, ja? Und Da war ich, oh, okay, Erwartungshaltung sehr, sehr klar ausgesprochen. Und zurück zu dieser Wasserfall. Ich war wirklich an dem Tag sehr, sehr dankbar, dass du vor einem Tag diese Regenjacke gekauft hast, weil an dem Tag, obwohl ich komplett nass geworden bin, ich war noch ein bisschen 2,50 Euro pro Regenjacke.
Tipptopp Qualität, richtig gute Qualität. Und dann, als wir den Wasserfall verlassen haben, sind wir noch einen Pfad lang gegangen, richtig toll. Du kommst da nochmal an tollen Felsen und in so ein Tal rein, gehst über einen Fluss rüber. Und dann geht's ja, wir sind ja dann noch, ich glaube, 5 Stunden weitergelatscht.
Man muss vorher sagen, Wasserfall hat nicht nur einen Wasserfall. Diese Sehenswürdigkeit ist irgendwie so 3 große Parks zusammengebunden.
Irre, also wirklich irre. Wir waren dann ja noch in der Höhle. Wir waren dann ja nochmal an den anderen, so eine Art Seenlandschaft, wo mehrere Wasserfälle ein bisschen flacher nacheinander waren, wo dann noch die Quelle war, wo Frauen draus trinken, um schwanger zu werden.
Das war so zweite Stand. Ne? Ich habe gesagt, da gab es so 3 Parks. Und als wir auf dem 2. Park waren, das war dieser Ort, wo Reise nach West gedreht wurde. Zumindest haben die dort ein Stück gedreht. Und du hast beim Wasserfall ein bisschen gesagt, ey, warum gibt es hier so wenige Affenkönig-Elemente? Das haben die irgendwie scheinbar alles an dem 2. Standort gepackt, weil dort wirklich der Drehort war. Und dieser Fluss war sozusagen ein Kapitel in diesem Buch oder in der Serie, als die Leute einen Stopp bei diesem Frauenland gemacht haben. Dort haben nur Frauen gelebt und wie können die sich vermehren? Die Frauen trinken Wasser aus dem Fluss und dann werden die schwanger. Und das war so sozusagen ein Stück aus dieser Serie und die Leute, die Männer haben auch, die haben keine Ahnung, deswegen haben die auch Wasser daraus getrunken und sind schwanger geworden. So kann ich mich noch erinnern.
Genau, also das war toll und da hat man auch nochmal in so ein, ich meine, es war eine Tafel, wo man gesehen hat, wie der Priester in der Reise nach Westen, welche Route der nach Indien genommen hat und wie lange der unterwegs war und dann gab es ja noch 2 andere Priester, die auch Richtung Japan nochmal gereist sind, also das war da so aufgezeichnet und dann ist man weitergegangen in diesen 3. Park, fand ich auch nochmal beeindruckend, so durch kleine Felsen geht irgendwie, also jetzt nicht, dass man da total beengt ist, aber man musste dann schon mal einen Kopf einziehen und so und dann kamen wir ja auch in diese Höhle, von der wir eben gesprochen haben. Also du kannst da wirklich einen ganzen Tag verbringen und wir sind ja im Durchschnitt in den 3 Wochen pro Tag 15 Kilometer gegangen. Ich glaube, an dem Tag waren wir schon hart an den 20 Kilometer dran, weil wir waren ziemlich früh da und sind abends wieder zurück. Das lohnt sich wirklich sehr, auch in die Natur reinzufahren.
Richtig, also bei dem 3. Standort Tianxingdong, wie sagt man so, Sternenhülle oder wie man das nennt, vorher waren wir beide schon ziemlich fertig und du hast gesagt, ich muss nicht unbedingt hin und dann habe ich gesagt, komm, lass mal hin, wir nehmen einen Shortcut und am Ende, ja. Das hat sich wirklich gelohnt, weil das war krasse Natur, so viel Felsen, auch so Bäume im Wasser, so, ja. Obwohl die Strömung super stark war und dann die Steine, wie die ausgesehen haben und dann diese Hülle, ne, Stalaktit, wie heißt das?
Stalaktiten kommen von oben, Stalagmiten von unten. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Ich war noch nie in so einer Höhle. Und dann gehst du da rein, alles ist so feucht, tropft von oben. Dann kommst du in so eine riesige Höhle rein, die unfassbar toll beleuchtet waren. Also da nochmal, Chinesen können Tourismus. Und das war wirklich toll beleuchtet, in verschiedenen Farben auch. Aber du warst da wirklich in diesem Dunklen, da waren ein paar Leute um uns herum. Aber das war wirklich auch wie so in einem Märchen irgendwie. Also das fand ich auch wirklich total toll.
Und in dieser Höhle habe ich ein bisschen so diese Vibe gehabt. Die haben zwar nicht so vermarktet, aber ich habe das Gefühl, entweder hat hier so Affenkönig gelebt oder sendet mir hier so wirklich Hölle-Vibe. Weil Affenkönig war auch in der Hölle und hat seinen Namen aus diesem Todesbuch gestrichen. Und dann dachte ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Hölle so aussieht. Weil ein bisschen gruselig war das schon. Das war schon sehr schön. Und dann, obwohl das so schön war, am Ende habe ich mich doch ein bisschen geärgert als Sparfuchs, weil ich dachte, war alles umgezäunt. Und aber als wir diese Sehenswürdigkeit verlassen haben, wir waren im Bus und da habe ich ein paar Lücke gesehen. Scheinbar da war auch einfach normale Wege inzwischen. Und dann dachte ich, Mensch, hätten wir direkt hier gekommen, wir sind einfach durch diese Löcher reingekommen, ohne irgendwas zahlen zu müssen.
Ja, genau. Beim nächsten Mal fahre ich Auto und lasse dich dann da raus, sodass du dann über den Zaun klettern kannst. Und richtig. Ich nehme dann den richtigen Eingang, ja. Lass uns mal zurück nach Guiyang über den Nachtmarkt und das Essen reden. Das ist ja auch sehr besonders in Guiyang.
Ich muss sagen, wir haben ein paar Mal drüber gesprochen. Wir waren noch in vielen anderen Städten, aber Guiyang war wirklich mein Favorite. Und dieser Nachtmarkt hat da auch wirklich eine super große Rolle gespielt. Ich muss sagen, Qingyun Shiji, dieser Nachtmarkt, das ist nicht nur ein Nachtmarkt, also, aber ich nenne einfach so, Qingyun Shiji war der beste Nachtmarkt, den ich gesehen habe.
Genau, und also ist auch ein bisschen Entertainment dabei, man kann auch shoppen und so. Und eine Spezialität, die wir da ja gegessen haben, war von einem super alten Paar, die so einen kleinen Stand hatten. Die hatten ja, jetzt fällt mir der chinesische Name nicht ein, aber verschimmelten Tofu
gebraten.
Behaarter Tofu. Behaart war die Schimmelschicht, so ähnlich wie bei, ich sag mal, Blauschimmelkäse oder was für Käse es da gibt, der angeschimmelt ist. Ich weiß nicht, waren die 70, waren die 80, also schon ein bisschen älter, und haben diesen Tofu gemacht, und der war echt lecker, weil der war von außen, hatte der so eine Kruste, weil der angebraten war oder leicht frittiert, und drin war der super weich und man hat diesen leichten Pelz auch geschmeckt.
Ja, und da habe ich noch als Kind gedacht, Mensch, Tofu könnte Schimmel kriegen, und wenn du nur diese Schimmel wegkratzt und dann kommen wieder neue Schimmel drauf, deswegen, du kannst jahrelang an einem Stück Tofu dich ernähren, zwar nicht als Hauptspeise, aber als einen Aufstrich. Du brauchst nur ein Stück Tofu, einfach weiterhin jahrelang behalten.
Okay.
Nicht das Tofu-Stück selbst essen. Ja, und das war schon lecker. So Stinktofu, das kenne ich überall. Aber was ich dort von dieser Region erkannt habe, was die dort essen, ein Zutat, Zhuergen, man nennt das auch Yuxingcao, Fischstinkgras. Ich habe dir das auch angeboten und meinte, probier mal, das sieht ein bisschen so wie Sojasprossen aus, hat aber einen besonderen Geschmack. Wie fandst du das denn?
Ich glaube, das ist so diese Debatte, die man immer über Koriander führt. Entweder einem schmeckt's oder einem schmeckt's nicht. Und das war sehr bitter, fand ich. Sehr bitter und sauer. Also war jetzt nicht so meins, aber ich stehe auch nicht auf Koriander. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Das hat mir leider gar nicht geschmeckt.
Das hat mir auch nicht so geschmeckt, bis irgendwann ich gemerkt habe, okay, diese Yuxingcao alleine schmeckt tatsächlich nicht gut, aber in Kombination mit anderen Dingen, das bringt schon einen anderen Geschmack raus. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich habe das gegessen, einfach um dort zu sein, weil das ist eine Spezialität. Aber ich glaube, ich habe immer drüber gelesen, das soll ziemlich beschädigend für die Niere. Deswegen, ich habe auch nicht viel gegessen.
Okay. Dann haben wir ja noch gesehen, es gab da eine Streamerin von einem Laden, und die hat ihre Schweine angepriesen.
Das ist so frittierte Fleischstückchen, was man so als Nudelsauce nutzt. Das heißt Cui Shao, so knusprige Fleischstückchen, Fleischwürfel.
Sie hat gerade einen Stream gemacht und da hatten wir mal zugehört, und wenn ihr in Guiyang seid, geht da hin, denn, jetzt kommt die Begründung, die nehmen nur die fettesten lokalen Säue. Die sind schön fett, rund 300 Kilogramm, und daraus machen sie Schweinesoße.
Und zwar nicht normale Regionalschweine, sondern die Regionalschweine mit schwarzen Haare. Nur diese Schweine nehmen die.
Also das war jetzt gerade ein Zitat, genau. Diese schwarzen Haarschweine habe ich noch nie gesehen irgendwie, aber die waren da auch ein paar Mal abgebildet und sollen wohl sehr lecker sein.
Ja, aber wenn man von Essen redet, ich muss noch sagen, was du probieren wolltest, aber am Ende, das hat leider nicht geklappt, diese ein Stück Porree und drüberrum ist eine Schweindarm. Ich kenne das auch nicht. Und du wolltest unbedingt das mal probieren, aber nur ein Stück. Und ich sagte, aber ich esse sowas auch nicht. Ich könnte auch ein Stück probieren. Aber diese Stange ist 50 Zentimeter lang.
Genau, so ein unterarmlanger Porree, eingehüllt in Darm, Schweinedarm. Und das wird dann in Stücke geschnitten und dann gebraten. Und für uns war das, war viel zu viel irgendwie. Wir wollten ja nur probieren. Ja, aber das war ein interessanter Anblick, so beschreibe ich es mal.
Ich habe wirklich gefragt, weil du so gedrängt hast. Ich meine, können wir eine kleine Portion kriegen, weil wir möchten jeder nur ein Stück essen. Und sie meint, ach, das ist sehr lecker, das ist ja nicht so viel. Und ich meine, ja, aber wie viel ist dann am Ende? Sie sagt, 28 Stück. Und ich meine, aber wir möchten nur jede Person ein Stück probieren. Das hat leider nicht geklappt.
Da waren wir auch in einem Restaurant und das war so wie, nicht wie Hotpot, aber so eine Pfanne auf dem Tisch und der Kellner hat dann immer das Fleisch gewendet und die nehmen dort auch trockenen Dip, keine Soßen, keine Sojasoßen, sondern es war immer so Chili-Pulver mit Gemüse oder so.
Das heißt Luoguo, das ist so ein regionales Ding in Guiyang, hat wohl ziemlich lange Geschichte, zumindest nennen die das so wie eine Kulturerbe von der Region. Ich finde, das ist einfach eher wie eine Barbecue, ein bisschen, deswegen hast du Dips, so trocknete, so Chili-Pulver oder so. Und wir wurden wirklich bedingt, also wir haben fast gar nichts selber gemacht und immer so eine Kellner war dabei. Unser Kellner sah aus wie Psy von Korea.
Der K-Pop-Sänger von Gangnam Style, aber in mit 20 Jahren.
Genau.
Ja. Aber der hat sich wirklich viel Mühe gegeben, der hat irgendwie nachher auch drei Tische parallel da gebraten, also wirklich schon Multitasking. War aber sehr lecker, weil er hat immer ein bisschen erklärt auch dazu. Das war so nach und nach hat er dann, wir haben uns vorher das Essen ausgesucht und nach gebraten. Das war wirklich sehr, sehr professionell gemacht.
Was mir wirklich gefallen hat, nicht nur in dem Restaurant, sondern generell in der Stadt Guiyang, das Gespräch mit Leuten. Also ich war irgendwie selber sehr locker. Die Leute waren auch sehr entspannt, sehr freundlich. Ich habe wirklich viel mit den Leuten gesprochen. Auch in dem Restaurant zum Beispiel. Ich habe ihn gefragt, wie essen die Leute dort? Weil ich habe gefragt, ich sehe so viel Speise mit Kartoffeln. Zum Beispiel Kartoffelchips, frittierte Kartoffelchips. Esst ihr sowas wirklich? Und der meinte, ja, das ist nicht nur für Touristen, sondern wir essen das wirklich. Wir essen wirklich sehr viel Kartoffeln und wir essen das anders. Zum Beispiel, wir essen das nur halb gekocht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mag auch harte Kartoffeln. Dann kochst du mir bitte die Kartoffeln so, wie du das essen würdest. Ne? Dann haben wir das probiert. Ich muss sagen, oh, ich habe endlich meinen Ort gefunden, wo ich, so wie ich bin, meinen Kartoffel essen kann und nicht als ein Freak gesehen werde.
Dein Kartoffel-Safe-Space.
Ja. Richtig, harte Kartoffeln. Kann ich nur empfehlen.
Ich als Deutscher mag gerne Kartoffeln, die 30 Minuten gekocht wurden, damit man nicht mehr so viel kauen muss. Dann gibt es ja Kartoffelchips, hast du gerade schon erwähnt, auch sehr populär dort. Wirklich Kartoffelscheiben frittiert. Leider sehr oft mit Tomatengeschmack. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Aber wem es gefällt, da gibt es verschiedene Sorten. Dann, was ich sehr lecker fand, war Tofu-Gelee. Es gab so Früchtebecher, so ein bisschen vielleicht mit Eis auch mal oder so ein halber Milchshake mit Früchten drin. Und unten war immer so Tofu-Gelee, der echt gut geschmeckt hat. Kannte ich vorher auch noch gar nicht.
Warte mal, wir haben unterschiedliche Dinge. Ne? Einmal habe ich so Douhua, so wirklich Tofu-Pudding, die weiß ausgesehen hat, ein, zweimal haben wir Bingfen. Du meintest eher Bingfen, ja, diese ja. Durchsichtige.
Genau, Dinge. Aber auch den also diesen weißen, der war auch ganz lecker.
Ja, das war schon so, die machen wirklich sehr viel mit Reis, ne, so Bingfen und auch Bingjiang. Wir haben so einmal so eine Eisdingsi und dann dachte ich, was ist mit Reis dazu? Weil die sagten, da steht irgendwie so Kleberreis und dann haben wir irgendwie festgestellt, okay, in dieser Flüssigkeit sind kleine Stücke von Reis. War auch interessant. Ich kenne das sonst nirgendwo.
Und dann noch Ice Peak Fanta, also die lokale Fanta, die fand ich auch ganz lecker. Es gibt ja, wir haben ja in der Xi'an-Folge auch drüber gesprochen, verpacken wir auch in die Shownotes. Da gibt's ja eine eigene Cola oder Fanta. In Beijing gibt's auch eine eigene Cola-Fanta-Variation. Das fand ich wirklich ganz, ganz cool, diese Variationen auch zu trinken.
Ich war ein bisschen überrascht, dort diese Ice Peak zu sehen, weil ich dachte, das ist wirklich nur regional in Xi'an. Aber als ein ehemaliger Xi'an-Anwohner, das hat mich gefreut zu sehen, dass Bingfeng auch in Guiyang ziemlich üblich war.
Kommen wir zur letzten Station unserer Reise in Guiyang und das fand ich wirklich auch landschaftlich sehr beeindruckend. Ich war ja gerade schon begeistert, aber das war schon krass. Wir sind zu der Miao-Minderheit gefahren.
Genau, Qianhu Miao-Zhai.
Man muss dazu sagen, das werdet ihr, wenn ihr in China wart oder nach China reist, auch an anderen Stellen sehen. Historische Städte oder Dörfer sind meistens nicht historisch, sondern neu gebaut in historischer Anmutung.
Ich muss sagen, das war von unseren drei Sehenswürdigkeiten in Guiyang die am wenigsten authentische. Also war schon sehr kommerziell, aber trotzdem im Vergleich zu anderen historischen Städtchen, trotzdem ein bisschen authentisch, weil da gab es wirklich Leute, die scheinbar auch dort leben.
Genau. Und man muss dazu sagen, auch dahin lohnt sich die Reise. Das ist ein bisschen wie in Disneyland, aber da lohnt sich die Reise. Die Frauen, die dort leben, die zur Miao-Minderheit gehören, die haben eine spezielle Frisur. Die ist so ein bisschen höher, wie so ein großer Dutt, würde ich das beschreiben. Und dann ist es so, man kann auch mit einer Seilbahn darüber fahren. Wir sind aber ein Stück zu Fuß gegangen. Und dann, wenn man reinkommt, ist es direkt so eine Art Minidorf an einem Hügel gebaut ist.
Ich muss sagen, dort war das Einzige, wo ich gedacht habe, wir haben dort kein Busticket gebucht und war auch nicht nötig. Man kann viel zu Fuß gehen.
Genau. Und das ist chinesische Reisedisziplin, die ich gelernt habe in China. Nicht klagen, einfach weitergehen.
Richtig. Was meckerst du? Wir sind heute noch nicht 20 Kilometer gegangen. Ja.
Genau. Und das ist halt so braune Holzhäuser waren das, die so an einem Hang gebaut wurden. Da waren auch Restaurants drinne, auch andere Sachen. Und man geht so einen Fluss immer lang. Das war ganz schön. Und das sind auch so kleine Gassen, die man mal abbiegen kann. Da gibt's auch Friseur, da gibt's viele Restaurants, da gibt's viele Souvenirläden. Und ganz besonders, und das ist mir da auch krass aufgefallen, es gibt Läden, wo man Kleidung, die zur Miao-Minderheit gehört, kaufen kann, Kostümläden.
Oder mieten.
Mieten, wo man sich schminken lassen kann und dann Fotoshootings macht. Also das ist wirklich krass ausgeprägt, weil die Landschaft auch so schön ist. Und sie verkleiden ist vielleicht das falsche Wort, aber ziehen sich dann diese Kleidung an, um dann Fotos von sich machen zu lassen.
Genau, weil Hauptzielgruppe ist ja nicht Leute, die solche Kostüme kaufen, eher Leute, die mieten und sich schminken lassen und einen Fotografen buchen. Als wir dort angekommen sind, wir sind dann noch weiter mit Bus gefahren, um zu dieser Siedlung zu kommen. Ne? Da war noch so eine Sachbearbeitung in dem Bus, der hat einige Dinge geklärt. Zum Beispiel, der hat gesagt, in dieser kleinen Village gibt es mehr als 300 Fotostudios.
Ja.
Das hat mich wirklich sehr überrascht. Aber man hat gesehen, das funktioniert in China. Wir haben überall durch unsere Reise viele Leute gesehen, die entweder so historische Bekleidung anhatten oder Minderheitsbekleidung und auch eine Fotografin gebucht haben, die sie fotografiert haben.
Ja.
Ne?
Und ich würde das jetzt mal beschreiben, wie das ungefähr ist. Also es gibt diesen Schmuck, das ist wie so eine Kopfbedeckung für Frauen, alles in Silber gehalten. Und dann wie so ein, das hängt dann so ins Gesicht rein vom Kopf oben und das klimpert auch sehr, wenn die gehen. Also man hat dann immer dieses Geräusch gehört. Und bei Männerkleidung habe ich doch gesehen, Metall- oder Silberelemente an der Kleidung dran. Eigentlich keinen Kopfschmuck, das haben eher Frauen getragen. Sehr opulent, größer auch als der Kopf, fast wie so ein Helm. Und bei Männern war das eher auf der Kleidung verteilt. Sieht total schön aus und viele Frauen machen da Fotos von sich, so als Erinnerung. Das haben wir wirklich sehr oft in der Reise gesehen. Ich fand schön, wir waren dann ja, haben ja geguckt, okay, wo kann man hier trotzdem noch was Authentisches machen? Wir waren dann ja, sind in die erste Etage eines Restaurants gegangen. Ich glaube auch Familienbetrieb. Alles so schön mit Holz ausgekleidet. Da haben wir dann ja gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, ob da was Miau-mäßiges dabei war.
Eher nicht, aber ich muss sagen, so ein Lob in deiner Richtung. Du hast mich so positiv überrascht, diesmal während der Reise. Du warst im Bereich Essen viel open-minded als sonst. Zum Beispiel, wir haben auch bittere Melone gegessen. Du hast auch einfach mitgegessen. Fand ich einfach sehr nett. Ich glaube, ich habe auch dieses Salzfleisch bestellt aus Schwarzhaarschwein. Das hat sie mir empfohlen. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich möchte immer was Lokales probieren. Das war wirklich sehr, sehr fettes Fleisch.
Sag ja, nur von den fettesten Säuen aus der Region. Genau, und man kann da auch wirklich einen ganzen Tag verbringen. Das ist wirklich, wir hatten tolles Wetter. Es ist eine schöne Landschaft da, auch so wie in einem Tal gelegen. Und dann sind wir, ich sag mal, ans Ende dieses Dorfs gegangen. Und da haben sich ja Reisfelder erschlossen, die wirklich so treppenweise immer weiter nach oben gehen Richtung Hügel. Und da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt sind wir so in der noch authentischen Ecke, weil diese Reisfelder wurden ja auch beackert, die wurden ja bearbeitet von Menschen.
Richtig, wir haben auch Leute gesehen, die gerade da drin gearbeitet haben, also total dreckige Beine. Natürlich haben wir auch Leute gesehen, die so getan haben, als ob die auf diese Reisfeld gearbeitet haben, zum Beispiel diese Frau, die irgendwie zwei einmal geholt habe, nur um sich fotografieren zu lassen. Ja. Bisschen absurd, bisschen lustig. Und wir haben auch Feldmäuse gesehen. Dann ist mir eingefallen, okay, wir haben diese touristische Ort verlassen. Das ist jetzt wirklich eher authentisch, weil das war teilweise nicht so sauber. Und wir waren ziemlich, als wir diese Gruppe von Feldmäuse gesehen haben.
Es war halt in der Natur, ne? Was ich dann noch gelernt habe, dass man wohl, wenn man Reisfeld hat, auch Enten hält, die wohl dann irgendwie mit ihrem Kot dann düngen und auf der anderen Seite Aale, genau, Aale auch. Also total spannend und diese Reisfelder zu sehen war halt auch toll, weil wir sind dann da noch hochgegangen, diese Terrassen und waren dann, irgendwann ist die Sonne langsam untergegangen und das war wirklich atemberaubender Blick von oben auf diese Reisfelder. Ich werde das auch alles mal posten, zu blicken in diesem Tal. Also das war schon sehr, sehr wild romantisch. Das war schön und dann sind wir zurückgegangen und dann war dieses ganze Dorf beleuchtet, weil es schon dunkel war. Das hatte dann auch nochmal so einen Flair, weil diese Beleuchtung sich auch in dem Fluss gespiegelt hat. Also das war wirklich toll. Und dann ging es ja los. Wir haben ja noch ein Restaurant gesehen, wo dann so in traditionellen Kleidung getanzt wurde, als Unterhaltung für die Leute, die da gegessen haben. Und dann kamen ja auch abends ganz viele Leute in das Dorf rein, weil es von nachts dann auch nochmal schön sein soll.
Ja, weil die machen ja auch so einen Nachtmarkt. Ne? Es gibt Leute, die nachts erstmal ankommen und wahrscheinlich eine Nacht dort übernachten. Ich muss sagen, dieses Reisfeld war wirklich meine schönste Erinnerung an dem Ort, weil ich komme aus Nordchina, ich kenne nur Weizenfelder und Reisfeld fasziniert mich grundsätzlich. Und das war auch so diese stufenartige Reisfelder, du hast das Terrasse genannt und Tietjen. Fand ich auch super schön. Das war auch einfach so grün, weil in Nordchina in Herbstzeit alle Weizen sind eigentlich schon braun geworden, weil man die erntet.
Absolut. Also, wenn ihr noch Tipps habt, was wir noch alles hätten in Goyang essen oder sehen sollen, schreibt uns das gerne. chinapodcast@gmx.de oder auf Instagram china-podcast. Das war unser Reisebericht Goyang. Im nächsten Reisebericht geht es nach Guilin und da verraten wir euch, was man da so sehen und essen kann. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn gerne weiter. Hinterlass uns auch gerne Bewertung auf dem Podcast-Player, auf den du uns hörst. Eine neue Folge gibt's am letzten Sonntag im Monat. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yao und sage 再见.